Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Erich Kästner. Vor allem als Kinderbuchautor ist er uns bekannt. Emil und die Detektive gehört noch immer quasi zum Kinderzimmerinventar. Aber auch diese Worte stammen von ihm. Der Moralist pflegt seiner Epoche keinen Spiegel, sondern einen Zerspiegel vorzuhalten. Das sagte er zu seinem eher unbekannteren Roman, der 1931 veröffentlicht wurde. Er heißt Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Diese erste Version musste auf Druck des Verlegers um einige Stellen gekürzt bzw. verändert werden. 2013 erst wurde die Urfassung des Romans veröffentlicht, die den Titel Der Gang vor die Hunde trägt. Die Bühnenbearbeitung basiert auf der Urversion, hat aber den Titel Fabian, der Gang vor die Hunde. Die Geschichte spielt in Bordellen und Bars in Berlin der damaligen Zeit. Kästner thematisiert Werteverfall und individuelle Existenzkämpfe in diesem Land, das politisch am Scheideweg steht. Sein Protagonist und womöglich alter Ego ist Jakob Fabian, ein promovierter Germanist. In dieser Folge der Hörbühne wird es einige Szenenausschnitte der Bühnenfassung von Gero Vierhoff geben. Ebenso wie ein Interview mit Georg Schmiedleitner, der das Stück in Heilbronn inszeniert.
An der Figur von Fabian sieht man natürlich, wie die Welt sich unmenschlich langsam verändert, wie der Mensch in den Mühlen der Unübersichtlichkeit und neuen Macht zerrieben wird. Also das ist schon bitter.
Auch mit Bühnenbildner Stefan Brandmeier und Musiker Johannes Zimmermann habe ich im Vorfeld der Premiere gesprochen. Ich bin Katja Schlonski und begrüße Sie sehr herzlich zum ersten Theaterpodcast im neuen Jahr.
Die Stadt gleicht einem Rummelplatz. Die Häuserfronten sind mit buntem Licht beschmiert. Die Sterne am Himmel können sich schämen. Ein Flugzeug knattert über die Dächer.
Wenn man am Wittenbergplatz auf den Autobus 1 klettert, an der Potsdamer Brücke in eine Straßenbahn umsteigt, ohne deren Nummer zu lesen, und 20 Minuten später den Wagen verlässt, weil plötzlich eine Frau drin sitzt, die Friedrich dem Großen ähnelt, kann man wirklich nicht wissen, wo man ist? 3 hastig marschierenden Arbeitern folgend, über Holzbullen stolpernd, an Bauzäunen und grauen Stundenhotels entlang, zum Bahnhof Janowitzbrücke.
Ey! Bleib doch mal stehen. Na, Kleiner, wie wär's mit uns beiden?
Nein, danke. Ich hab keine Lust.
Na, die werde ich dir schon machen, hm?
Bin auf dem Weg nach Hause, zu meiner Frau.
Die braucht doch nicht davon zu wissen. Komm schon.
Plötzlich regnet es Aluminiumtaler. Die Passanten blicken hoch, lachen und bücken sich.
Besucht die Exotikbar. Schöne Frauen, Nacktplastiken, Pension Condor im gleichen Hause.
Ich fliege dort oben im Aeroplan
und sehe auf mich hinunter.
Da, der junge Mann in der Joachimsthaler Straße.
Im Gewimmel der Menge.
Im Lichtkreis der Laternen und Schaufenster.
Im Straßengewirr der fiebrig entzündeten Nacht.
Der bin ich.
Wie klein der Mann ist.
Und mit dem bin ich identisch.
8 Schauspielerinnen und Schauspieler sind an dieser Inszenierung beteiligt, in unterschiedlichsten Rollen. Nur 2 von ihnen, Felix Lüdecke als Fabian und Tobias Loth als sein Freund Labude, spielen nur eine Rolle. Episoden reihen sich aneinander. Fabian und Labude streifen ziellos durch Berlin und stürzen sich auch ins wilde Nachtleben. Der Germanist Fabian hat sich unter Wert als Werbetexter für eine Zigarettenfabrik verdingt. Er sieht die Welt im Wartestand vor einem großen Zeitumbruch, resigniert, ohne Hoffnung auf Besserung. Anders sein Freund Labude, der daran glaubt, dass die politischen Verhältnisse durch Vernunft zu verändern sind. Fabian verliert im Verlauf der Geschichte seinen Job und auch eine Liebe, die ihm kurzfristig Hoffnung gibt, scheitert. Letztendlich scheitern die beiden jungen Männer. Mehr sei hier zur Handlung zunächst nicht verraten.
Was wollte Kästner mit seinem Roman? Wollte er eher dokumentieren oder doch vor allem warnen?
Ich glaube beides. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Dokument von Menschen in dieser ungewissen Zeit, also auch sie in diese Zeit zu stellen, wo eine große Welle der Unsicherheit auf sie zukommt, Menschen zu zeigen, die auch von dieser Zeit nicht mehr angenommen werden und die sich aus dieser Zeit herausholen. Also er ist auf der einen Seite ein großer Dokumentarist, auf der anderen Seite ist er ein großer Menschenformer, ein großer Menschenbildner, ein großer Bildhauer für Menschen. Also er beobachtet die Menschen in ihrer Not, in ihrer Überforderung, in ihrer Hilflosigkeit und verschafft dadurch dem Publikum und dem Leser einen Blick auf Seelen, die entwurzelt sind. Und da haben wir die Möglichkeit, uns zu identifizieren und diese Seelen, diese verlorenen Seelen auch auf das Heute zu beziehen. Und das finde ich das Tolle an diesem Roman und daher eignet er sich gut fürs Theater.
Und dieser Text ist ja auch in seiner Form sehr besonders, in der Schreibweise sehr besonders.
Ja, Erich Kästner hat einen Stil, der auf der einen Seite natürlich sehr genau ist, auf der anderen Seite natürlich einen Erzählstil hat, der fast ein wenig ironisch, fast ein bisschen heiter klingt. Also diese etwas undeutsche Art, mit der Geschichte so heiter umzugehen, das zeichnet ihn aus. Also eine Feinzeichnung, eine Skizze zu machen und nicht also mit dem Holzhammer auf die Probleme hinzuweisen. Das gibt den Menschen auch eine gewisse Form von Atem, auch eine gewisse Form von Komik, vielleicht sogar auch eine gewisse Form von Absurdität und Skurrilität. Ja. Es ist ein bisschen auch eine Mischung zwischen Horvath und Kafka. Also auch ich entdecke sehr viele Sätze, die bei Geschichten aus dem Wienerwald vorkommen oder die bei anderen Autoren auch vorkommen, aber auch bei Kafka diese Hilflosigkeit einer Macht gegenüber, die sie nicht genau benennen können, weil damals in den 20er, 30er Jahren wusste man ja nicht, was auf die Menschen zukommt. Heute weiß man es nach dem Blick zurück. Aber wir sind in einer ähnlichen Situation. Wir wissen auch im Moment durch die politischen sehr eigenartigen und sehr eigenwilligen Umstellungen, Umstrukturierungen auch nicht genau, was auf uns zukommt. Und da identifizieren wir uns sehr mit diesen Figuren.
Hören Sie einen Ausschnitt, einen Dialog zwischen Fabian und Labude.
Du willst helfen, einen Staat aufzubauen, der dem Paradies verteufelt ähnlich sieht. Und ich sage dir, noch in deinem Paradies werden sie sich die Fresse vollhauen. Ich weiß ein Ziel, aber es ist leider keines. Ich möchte helfen, die Menschen anständig und vernünftig zu machen. Vorläufig bin ich damit beschäftigt, sie auf ihre diesbezügliche Eignung hin anzuschauen.
Na, viel Vergnügen! Erst muss man doch das System vernünftig gestalten. Dann werden sich die Menschen schon anpassen. Aber du fantasierst lieber von einem unerreichbaren, vollkommenen Ziel, anstatt einem unvollkommenen, das sich verwirklichen lässt, zuzustreben. Es ist dir bequemer so. Du hast keinen Ehrgeiz, das ist das Schlimme.
Lieber Stefan, es ist rührend, wie du dich um mich bemühst. Aber ich bin nicht unglücklicher als unsere Zeit. Willst du mich glücklicher machen, als sie es ist? Es wird dir nicht gelingen. Ich treibe mich herum und warte wieder, wie damals, im Krieg. Als wir wussten, nun werden wir eingezogen. Erinnerst du dich? Die nächste Zukunft hatte den Entschluss gefasst, mich zu Blutwurst zu verarbeiten. Was sollte ich bis dahin tun? Bücher lesen? An meinem Charakter feilen? Geld verdienen? Ich saß in einem großen Wartesaal und der hieß Europa. 8 Tage später fährt der Zug, das wusste ich. Aber wohin er fuhr und was aus uns werden sollte, das wusste kein Mensch. Und jetzt sitzen wir wieder im Wartesaal. Und wieder heißt er Europa. Und wieder weiß kein Mensch, was geschehen wird. Wir leben provisorisch.
Zum Donnerwetter. Empfinde ich vielleicht den provisorischen Charakter der Epoche nicht? Ist dieses Missvergnügen dein Privileg? Aber ich sehe nicht zu. Ich versuche vernünftig zu handeln.
Die Vernünftigen, die werden nicht an die Macht kommen. Und die Gerechten noch weniger.
So? Aber sollten sie es nicht trotzdem wagen?
Kästner spricht ja von seinem Alter Ego. Und ich würde ihn gerne zitieren mit diesem Satz. Man möchte hier jeden Menschen mit Ausnahme der Kinder und Greise für verrückt erklären oder für verrückt halten. Was sagt er uns damit?
Naja, Kästner hat einen sehr distanzierten, aber auch sehr genauen Blick auf Menschen und sieht auch die Absurdität in den Figuren und die Skurrilität in den Figuren und auch die Verrücktheit in den Figuren. Jeder Mensch hat ja auch gewisse Verrücktheiten in sich, gewisse Unregelmäßigkeiten, gewisse Absurditäten in sich. Und je schlimmer die Situationen werden, desto eigentümlicher verhalten sich Menschen. Also wenn wir genau hinschauen, ist es auch ein Kabinett der Eigentümlichkeiten, ein Kabinett der Skurrilität. Das ist ja auch das, was ich ein wenig forciere in meiner Inszenierung. Es ist ein Panoptikum von fehlgeleiteten Menschen, von verrückten Menschen.
Wie würdest du diesen Fabian beschreiben? Hat er resigniert? Ist er verzweifelt?
Er ist ein Mensch, der sich langsam auch der Welt zurückzieht und keinen Halt mehr in der Welt findet. Also er ist ein Entgleister, der aber auch sehr einen intelligenten Blick auf die Zeit hat und eigentlich schon einsieht, dass es gar keinen Sinn mehr hat, das Zahnrad der Welt sich noch einfließen zu lassen. Und da zieht er sich raus und ist ein Zuschauer. Und damit ist er auch natürlich in Gefahr, weil wenn man sich aus dem Weltgeschehen und aus dem Zeitgeschehen rausnimmt, beginnt eine Art von Melancholie und Depression in einem groß zu werden. Und das macht ihn gefährdet.
Und siehst du ihn da auf einer Linie mit Erich Kästner? Erich Kästner ist ja einer der wenigen großen deutschen Dichter, die eben nicht ins Exil gegangen sind.
Ja, natürlich. Also er bleibt in der Zeit haften, hat aber einen Blick von oben. Also er sieht das wie ein Wummelbild alles. Er sieht das wie ein Bild aus einer Vogelperspektive und sieht, was alles schief läuft. Aber er bleibt in diesem Bild drinnen. Er bleibt in dieser Zeit drinnen und damit wird er auch Opfer dieser Zeit.
Ich verdiene zu wenig. Was glauben Sie, fange ich mit den 270 Mark an, die Sie mir monatlich überreichen lassen?
Ja, ich bin doch nicht neugierig. Die Privatangelegenheiten unserer Angestellten sind nicht meine Sache. Übrigens, warum kommen Sie regelmäßig zu spät? Haben Sie etwa noch einen Nebenberuf, Herr Fabian? Ja, dazu bedürft es einer ausdrücklichen Genehmigung.
Ich habe aber trotzdem einen.
Wie? Was tun Sie denn?
Ich lebe.
Leben nennen Sie das? In Bars und Tanzsälen treiben Sie sich rum. Leben nennen Sie das? Sie haben ja gar keinen Respekt vor dem Leben.
Nur vor meinem Leben nicht, mein Herr. Aber das verstehen Sie nicht und das geht Sie nichts an. Es besitzt nicht jeder die Geschmacklosigkeit, die Tippfräulein über den Schreibtisch zu legen.
Wir sprechen uns noch.
Da wackelt ja die Wand.
Mensch, das grenzt ja an Majestätsbeleidigung. Dafür wurde man früher eingesperrt.
Dafür wird man heute ausgesperrt.
Ich dachte, ihn trifft der Schlag. Sie sind ein freches Luder. Aber was machen Sie, wenn er Ihnen trotzdem kündigt?
Denken Sie, ich habe mein Leben seit der Konfirmation damit verbracht, gute Propaganda für schlechte Zigaretten zu machen?
In Fabian wächst die Verzweiflung. Dabei war durch die Liebe zu der Juristin Cornelia Battenberg doch Hoffnung aufgekeimt.
Und? Was führt Sie außer Ihrem kriegerischen Vorsatz nach Sodom und Gomorra?
Ich bin Referendarin. Meine Dissertation betraf eine Frage zum internationalen Filmrecht. Und eine große Berliner Filmgesellschaft will mich in ihrer Vertragsabteilung volontieren lassen.
Wären Sie doch Filmschauspielerin.
Wenn es sein muss, auch das. Sogar der Mond scheint in dieser Stadt.
Ist es nicht fast wie zu Hause? Aber Sie täuschen sich. Der Mondschein und der Blumenduft. Die Stille und der kleinstädtische Kuss im Torbogen sind Illusionen. Soweit diese riesige Stadt aus Stein besteht, ist sie fast noch wie einst. Hinsichtlich der Bewohner gleicht sie längst einem Irrenhaus. Im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei. Im Norden das Elend, im Westen die Unzucht und in allen Himmelsrichtungen wohnt der Untergang.
Und was kommt nach dem Untergang?
Ich fürchte die Dummheit.
Aber was soll man tun?
Wer ein Optimist ist, soll verzweifeln. Ich bin ein Melancholiker, mir kann nicht viel passieren. Ich möchte Ihnen für den Umgang mit Menschen eine Arbeitshypothese anvertrauen, die sich bewährt hat. Man halte hier jeden Menschen, mit Ausnahme der Kinder und Greise, bevor das Gegenteil nicht unwiderleglich bewiesen ist, für verrückt.
Soll ich bei Ihnen damit beginnen?
Ich bitte darum.
Was werden die Zuschauer erleben? Berlin in den 20er Jahren? Wie wird die Inszenierung die Szenerie abbilden? Dazu sagt Regisseur Georg Schmidleitner:
Also ich mache kein Babylon-Berlin fürs Theater.
Bietet sich an, daran zu denken, ja.
Das vermeide ich. Also ich bin eher bei einer eher zeitlosen Situation, die die Figuren eher in eine abstraktere Situation sehen. Es ist eher näher bei einer kafkaesken Situation als jetzt wirklich ein Abbild von Berlin. Das wollte ich nicht, das ist dann auch albern. Es ist die Atmosphäre ein bisschen so, es ist die Sprache so, man orientiert sich sofort. Aber es sind schon aus diesem realistischen Bild des Berlin herausgenommene Figuren, die eher in einer Zeitlosigkeit funktionieren und damit aber auch für unsere heutige Zeit gelten. Es könnte auch heute spielen, also es könnte auch in unserer Zeit spielen.
Das betrifft natürlich auch den politischen Gehalt. Wie bewertest du den eben auch für das Hier und Heute?
Wir sind ja gerade, also wenn man die Nachrichten liest, dann erschaudert einen ein bisschen vor der Deckungsgleichheit der Zeitphänomene. Also klar fehlt ein wesentlicher Punkt, das ist die Wirtschaftsdepression, das ist der Hunger, den wir heute nicht so erleben, aber die bedrohliche Gefahr, die herannahende Ungewissheit von politischen, autoritären Machthabern, das ist etwas, was wir, glaube ich, heute mit einem gewissen Erschrecken und mit einer gewissen Angst auch entdecken. Und auch die Bereitschaft, dass wir plötzlich merken, gewisse Politiker, gerade jetzt wieder in Österreich, sind bereit, demokratische Strukturen zu zerstören und aufzulösen. Und man kann nur mit offenem Mund dastehen und sagen, hoffentlich besinnt sich der Mensch angesichts auch der Erfahrungen und angesichts auch der Erlebnisse, die wir in den letzten Jahren hatten, die ja positiv waren, besinnt sich der Mensch eines Besseren und bremst und wehrt sich dagegen.
Dieser Roman gehört zu den verbrannten Büchern. Kästner hat ihn selber brennen sehen. Der Roman ist erst 2013 in seiner ursprünglichen Fassung erschienen. Fabian, der Gang vor die Hunde. Warum wurde dieser Roman verbrannt?
Weil er die Gefahr in sich birgt, dass die Menschen etwas entdecken, was damals verboten war. Also man entdeckt die Abgründe der Zeit, man entdeckt die neue Gefahr, man entdeckt den Menschen, der neuen Machthabern auf den Leim geht. Also es ist ein klares, ein politisches Statement gegen die damaligen neuen Machthaber, die sich so langsam über die Welt schoben. Und daher ist es ein gefährliches Buch, also für das neue Regime, und war auf jeden Fall sozusagen ein Weckruf für die Menschen. Achtung, ein Ausrufezeichen gegen das unmenschliche System.
Und trotzdem hat sich ja Kästner jedenfalls teilweise den Ruf des Opportunisten eingehandelt, dadurch, dass er im Land blieb.
Das ist sowieso ein schwieriges Thema. Also das kann ich ja auch gar nicht beurteilen. Ich würde auch nicht wissen, soll ich gehen oder soll ich bleiben. Also ich glaube, dass da das Werk alleine ist Zeuge genug, wie der Mensch Kästner mit dem umgegangen ist. Es gab so viele, die in ihrer Kunst bleiben mussten. Es gab so viele, die verdächtig wurden, weil sie ihren Beruf der Künstlerschaft oder des Schauspiels oder des Gesanges ausüben mussten. Das ist ganz kompliziert. Es gab viel krassere Fälle wie Kästner. Ich glaube, wir können diesen Autor sehr schätzen dafür, dass er sich so politisch äußert, dass er den Finger auf der Wunde hat lassen. Das ist eigentlich eine Art Renaissance auch für diesen Autor, weil er ist ja als Autor für Kinderbücher bekannt. Und wenn man ihn jetzt sozusagen auch im Theater sieht, dann sieht man, mit was für einer Genauigkeit und auch Hellsichtigkeit er die Zeit beschrieben hat. Und das macht ihn auch zum Helden.
Zum Inszenierungsteam des Fabian gehört in Heilbronn einmal mehr auch Bühnenbildner Stefan Brandmeier. Von ihm möchte ich wissen, worauf fußt die Idee und was ist in Zusammenarbeit mit Georg Schmidleitner entstanden?
Also wir kennen gegenseitig das, wie wir ticken, ja, was wir wollen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns nicht so wohlfühlen. Und daher würde ich sagen, manchmal kann es eine Initialzündung sein, dass man mit dem Zug fährt und schaut beim Fenster raus und sagt, schau dir das an. So hätte ich gern die Bühne, dass das der Georg sagt oder ich sage zum Georg, schau, ja, ich habe das Skizze gemacht vor kurzem eigentlich für etwas anderes, aber wäre das nicht was für, weiß ich nicht, den fliegenden Holländer, ja. Und so war es hier jetzt auch. Ich habe dran gearbeitet und dann ist auf diesem Blatt Papier, auf diesem Zeichenblatt, ist ein Detail gewesen und der Georg sagt, eigentlich das Detail machen wir groß, ja.
Ich habe einen Blick erhaschen dürfen aufs Bühnenbild eben. Ihr seid ja noch in der Probenphase und habe ein großes Rad gesehen, was eigentlich vielfältig genutzt oder auch interpretiert werden kann. Also es schien mir wie ein Hamsterrad, es schien mir wie ein Riesenrad. Was steckt da alles drin in diesem Bühnenbild?
Grundsätzlich in unserer Arbeit ist es so, dass wir mal hinschauen auf ein Stück und wir bebildern es nicht. Ja. Man kann so einen Ansatz wählen, ist nicht meiner. Wir schauen bei einem Stück hin, welchen Aggregatzustand erzeugt es bei uns? Ja. Was erzählt es uns? Was löst es bei uns aus? Und welches Aggregat können wir dazu erfinden? Ja. Weil ja grundsätzlich wir einer Geschichte doch einen Ort auch geben müssen oder einen Raum. Und so war es da. Und dieses Riesenrad oder dieses Rad, das man sieht, ist ganz richtig, auch als Riesenrad aus dem Vergnügungspark zu lesen. Aber da es ja der Funktion beraubt ist, ist es auch oder könnte auch ein Maschinenrad aus einer Industrieparache sein. Und erst im Weiterentwickeln ist noch etwas, eine dritte Folie aufgetaucht. Wir sind ja da in den Zeiten des ganz großen Umbruchs, wo die Nationalsozialistische Partei groß geworden ist, nach oben geschwemmt ist. Und man kann ja eines schon auch mit Fug und Recht behaupten, die Nazis waren schon in einer abscheulichen Art und Weise perfekte Nutzer eines Corporate Designs und einer Corporate Identity. Also wenn man ihre Bilder wucht oft sieht, so in alten Aufnahmen, oder wenn man sieht, wie sie mit Zeichen und Symbolen umgegangen sind, ja, da kann man ja der Schauer über den Rücken laufen. Und das hat das Bild, das Bühnenbild. Ja, also es ist im Prinzip ja auch ein Superzeichen, mit dem man konfrontiert wird. Und dann gibt es halt noch das zweite Bühnenelement, der Steg, der durchsticht durch dieses Rad, der ins Publikum führt, quasi ins Herz der Demokratie. Und ich glaube, zusätzliche Interpretationsspielräume bleiben dann beim Publikum, ja.
Auch die Kostüme von Cornelia Kraske werden sich im Zeitlosen bewegen, allenfalls mit Anklängen an die 1920er Jahre. Und dann ist da noch die Musik, die in Person von Johannes Zimmermann und seinen Kompositionen live dabei sein wird. Die Musik ist ja was, was eine Inszenierung auch entscheidend mitträgt, und sie kann kommentieren, sie kann emotionalisieren, sie kann vorantreiben oder auch die Handlung bremsen. Was davon werden die Zuschauerinnen und Zuschauer des Fabian erleben?
Bei uns hat die Musik so verschiedene Funktionen. Also einmal geht es darum, wirklich eine Stimmung zu kreieren. Also es gibt sehr düstere Momente, es gibt auch ein bisschen sentimentale Momente oder melancholische Momente, die einfach zu unterstreichen, ist die Aufgabe von Musik. Aber schon auch manchmal gegen die Szene zu gehen oder eine andere Ebene aufzumachen. Ich arbeite da gern mit Zitaten, also vielleicht wird der eine oder die andere auch was wiedererkennen. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Wenn ja, macht es natürlich irgendwie einen anderen Horizont auf. Das finde ich immer ganz bereichernd. So grundsätzlich hat Georg Schmidt-Leitner, glaube ich, interessiert beim Klavier, weil es ja einfach auch so in der Zeit als Unterhaltungsinstrument sehr en vogue war. In den ganzen Cafés, Etablissements gab es oft einen Pianisten, der Musik gemacht hat. Im Kino gab es einen Pianisten, der Musik gemacht hat. Da kommt es sicher her. Und mich interessiert musikalisch tatsächlich auch, also das ganze Bühnenbild hat ja sowas Drehendes, also die Bühne dreht sich, es gibt dieses Riesenrad, und dass auch die Musik Elemente einbringt, die immer um sich selber kreisen und eigentlich nicht von der Stelle kommen. Ich habe da zusätzlich zum Klavier noch eine Loopstation dabei, mit der man einfach kleine Musikschnipsel aufnehmen kann, die sich immer wieder holen, und dann baut man was Neues drüber, und eben in diesem Drehen reagiert die Musik auch auf die Bühne.
Wenn du von Zitaten sprichst, das Stück spielt ja oder die Geschichte spielt ja in den 20er, 30er Jahren. Werden wir da auch zeitlich Anleihen hören?
Es gibt tatsächlich einige Schlager aus der Zeit, die vorkommen. Also ganz prominent, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, allerdings nicht in einer süßlichen Version, sondern eher verfremdet. Oder es gibt von Mischa Spoljanski das Lila-Lied, was auftaucht. Oder Du bist nicht die Erste. Also es gibt so ein paar prominente Schlager. Allerdings war es uns wichtig, jetzt nicht ein Zeitkolorit zu machen, sondern die Texte, die ja unglaublich frech sind, und die Melodien, die viele im Ohr haben, ein bisschen ein anderes Gewand zu verpacken. Man wird sie wiedererkennen, aber also es ist keine 20er-Jahre-Revue.
Also es ist tatsächlich keine Kopie, sondern eine Komposition deinerseits.
Ja, also wir haben versucht, das einfach weiterzutreiben, auch heutiger zu machen, dass es nicht museal ist, ein Blick zurück, sondern wirklich was mit uns heute zu tun hat.
Und du wirst die Vorstellungen ja live begleiten. Heißt das, dass vielleicht auch jeder Abend ein bisschen anders ausfallen wird?
Das hoffe ich sehr, und das wird sicher passieren. Also keine notierte Musik, es ist improvisierte Musik. Und das Ziel ist schon, einfach auf die Schauspielerinnen und Schauspieler zu reagieren und so jeden Abend was Neues zu kreieren.
Fabian, der Gang vor die Hunde von Erich Kästner, in der Bühnenfassung von Gero Vierhoff, zu sehen im Großen Haus am Theater Heilbronn. Inszeniert von Georg Schmidleitner.
Also es ist schon ein Stück, das, man kann auch sagen, ein Stück Lebensverabschiedung. Also so heiter es manchmal ist, so hoffnungsvoll es manchmal ist, aber wir sehen zwei Figuren, die an der Zeit sich reiben, an dieser Zeit sich auch ein bisschen zugrunde richten. Ein langsamer Abschied von den Phänomenen der Zeit.
So viel hier und jetzt im Theaterpodcast Hörbühne. Nun wünschen wir uns natürlich, dass Sie neugierig geworden sind und auch gut vorbereitet sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint am 6. Februar und sie wird sich um Mozarts Oper Don Giovanni drehen. Eine Zusammenarbeit des Heilbronner Theaters mit dem WKO und der Musikhochschule Stuttgart. Regie führt Intendant Axel Vornam. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Katja Schlonski.